Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne an uns dein Sprechen und unser Hören. Amen. Liebe Gemeinde, ich mag diese Momente, in denen Jesus eine große Schwäche zeigt. Ja, ich mag diese Momente, in denen eine besondere Schwäche von ihm aufleuchtet. Ich finde, das sind Momente der Hoffnung, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen skurril in Ihren Ohren klingt. Was aber sind diese Schwächen? Ich mache mal ein Beispiel. Ich denke zum Beispiel, dass Jesus es nicht so mit der Mathematik hat. Ich glaube sogar, da ist er wirklich sehr schwach. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass beispielsweise ein Schaf dieselbe Bedeutung hat wie 99 Schafe. Ich kann mir nicht vorstellen, warum er sonst, wenn er nicht demselben Wert zubilligen würde, das eine sucht und die 99 dann hinter sich zurücklässt. Offensichtlich ist das für ihn kein Problem. 99 ist offensichtlich gleich 1, also rennt der gute Hirte auch dann los und sucht das Schaf, als hinge das Heil der Welt davon ab. Und wahrscheinlich tut es das sogar auch. Eine andere Schwäche ist, dass Jesus offenbar ein mieses Gedächtnis hat. Deutlich wird dies im Gespräch mit dem Schächer am Kreuz. Dieser hat viele Verbrechen begangen und er fragt Jesus: Denkst du an mich, wenn du in dein Reich einziehst? Und Jesus? Plötzlich ist alles vergessen irgendwie, was vorher geschehen ist, was der Schächer getan hat, was er verbrochen hat. Einfach ist es weg und Jesus antwortet: Klar denke ich an dich. Schon heute wirst du mit mir ins Paradies einkehren. Diese Schwächen Jesu, und wir könnten noch ein paar mehr aufzählen an dieser Stelle, machen mich hoffnungsfroh, denn sie erzählen davon, dass jeder von uns Menschen in unserer jeweiligen Gesamtheit und in unserer Gestimmtheit von ihm und von Gott gesehen und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, von ihm gewürdigt werden. Jeder Mensch wird mit seiner Geschichte und mit seiner Gegenwart erkannt. Aber genau dieses Erkennen ist nicht schlimm, im Gegenteil, denn auch weiterhin wird jedem Menschen, wird uns zugebilligt, ein Kind Gottes zu sein, das Kind Gottes zu sein und deswegen eine erste Chance zu verdienen und dann auch eine zweite und eine dritte und gegebenenfalls auch eine vierte. Mit anderen Worten, es ist diese Gotteskindschaft, die dafür sorgt, dass wir gesucht werden und gefunden werden, wie dieses eine Schaf, selbst wenn 99 andere dafür ein wenig warten müssen. Das Brüchige, das Gebrochene und das Verwundete, und das ist der eigentliche Trost, weil es das eigentliche Normale ist, das Brüchige und das Verwundene liegt Jesus also am Herzen. Und genau deshalb vergisst er immer wieder mal menschliche Logiken und menschliche Gesetze, menschliche Vorstellungen oder setzt sich einfach über Absprachen hinweg, die wir als Menschen getroffen haben. Wenn es die Liebe zum Menschen erfordert, dann gilt eben eine andere Logik. Dann gilt eine besondere Logik. Dann gilt die Logik des geliebten Lebens. Und eben diese Logik, und da schließt sich der Kreis, erweist sich in unserer Welt nicht selten als Schwäche. Doch damit nicht genug, denn eine besondere Schwäche Jesu erkennen wir in dem Evangelium, das wir eben gehört haben. Da geht es um eine Witwe, um die Witwe, die ganz, ganz wenig Geld in den Gotteskasten einlegt. Und es geht um die vielen reichen Menschen, die wiederum sehr viel in diesen Gotteskasten einlegen. Jesus beobachtet das und er kommentiert diese Situation gegenüber seinen Jüngern und genau hier offenbart sich dann auch eine ganz eklatante Schwäche und es ist eine Schwäche mit Finanzen aller Art. Tatsächlich scheint das eine ausgeprägte Schwäche zu sein, denn nicht zum ersten Mal wird angesichts der Einlassung Jesu so mancher Finanzhai oder Banker stöhnend sich an den Kopf langen: Ich erinnere nur an das Gleichnis von den Arbeitern in Weinberg, die alle denselben Lohn bekommen, obwohl sie unterschiedlich lang gearbeitet haben. Jeder Betrieb würde bankrott gehen, wenn man das weitermachen würde. Als Finanzpolitik ist doch viel zu großzügig. Ja, ist doch übertrieben großzügig. Diese Finanzschwäche zeigt sich auch in dieser Szene, von der wir eben gehört haben, die Szene im Vorhof des Tempels. Es geht um diesen Moment, als Jesus mit seinen Jüngern dort sitzt und freien Blick auf den Gotteskasten hat, wohlsehend, wer was, wann und in welchem Umfang da eigentlich einlegt. Tatsächlich kommen da sehr viele Reiche, so heißt es im Evangelium. Sehr viele sogar, und sie legen eine Menge Geld ein. Gut so, mag man da denken, denn täten sie es nicht. Sehr viele Dinge würden nicht funktionieren. Auch das ist wichtig festzuhalten. Es würden sehr viele Dinge nicht funktionieren oder es würde sie auch nicht geben. Mit anderen Worten, es ist auch und gerade die Abgabe dieser reichen Menschen, die etwa den Betrieb des Tempels oder die Armenfürsorge oder ganz viel an sozialer Arbeit in der Gesellschaft als solche aufrechterhalten. Gut so also, dass es sie gibt. Sie werden gebraucht und ihr Engagement ist schlichtweg zu bedanken. Aber da ist dann auch immer noch wieder diese Schwäche Jesu beim Blick auf Wirtschaft und Finanzen. Und sie zeigt sich darin, dass er weniger die vielen Reichen, sondern vielmehr die eine Witwe feiert, die nun wirklich einen ausgesprochen minimalen Betrag einlegt. Ehrlich gesagt, sie legt fast gar nichts ein. Zumindest ist es kein Betrag, den man besonders würdigen und feiern sollte. Und dennoch macht Jesus das. Ja, tatsächlich wendet er sich zu den Jüngern und sagt, schaut, sie als einzelne Witwe hat viel, viel mehr eingelegt als die Reichen, die wir vorher gesehen haben. Das hat er gesagt und die Jünger werden sich zu Recht an den Kopf gefasst haben und gesagt haben, geht's noch? Kann der Mann nicht rechnen? Und kann bitte mal jemand kommen und ihm den Unterschied erklären zwischen viel und fast gar nichts? Wie also kann er die Abgabe dieser Witwe so hoch schätzen und die Abgabe der Reichen so gering? Das ist nicht fair. Tatsächlich kann Jesus das. Und der Grund dafür liegt im Grund seiner Schwäche. Der Grund dafür liegt also in seiner Liebe. Wie aber das? Das innerste Wesen der Liebe ist Hingabe. So sagt es Edith Stein, Ordensfrau, Historikerin. Diese Woche, feiern wir ihren 80. Todestag. Jüdin, ermordet in Auschwitz. Das innerste Wesen der Liebe ist Hingabe. Das heißt, Abgaben sind toll und sind notwendig. Aber um des Lebens willen risikobereit ist Hingabe. Ist Hingabe, die das innerste Wesen der Liebe ausmacht. Das heißt, Abgaben kommen aus dem Überfluss und sind im Zweifelsfall zu verschmerzen, wenn mit ihnen nicht das getan wird, was der Gebende möchte. Hingabe indes kennt keinen doppelten Boden, kennt keine Absicherung, sondern gibt sich voll und ganz. Hingabe ist damit verrückt und es ist ein Risiko. Und mehr noch, bei Investmentfonds wäre es die höchste Risikoklasse. Denn hier wäre nichts weniger als der Totalverlust möglich, wenn die Dinge schiefgehen. Derlei Hingabe ist also weitgehend zu vermeiden. Denn derlei Liebe ist deutlich zu risikobehaftet, so möge sich manch ein Mensch sagen und eben dieses Risiko deshalb nicht eingehen wollen. Dann lieber eine überschaubare Abgabe. Da weiß man wenigstens, was man gibt und was man behält. Gott jedoch scheut kein Risiko, nicht eines. Das ist der entscheidende Unterschied. Gott scheut kein Risiko. Das geht schon los mit der Erschaffung des Menschen, wo Liebe und Hingabe Gott dazu bringen, in dem fehleranfälligen Konstrukt Mensch seine Ebenbildlichkeit zu erkennen, zu sehen und eben diesen Menschen mit einer Hingabe zu lieben, die ihresgleichen sucht. Und es geht weiter mit Gottes Weg, mit seinem Volk. Immer und immer wieder geht er das Risiko ein, mit diesem Volk unterwegs zu sein. Selbst nach der Sintflut macht er einen Neuanfang. Und auch ihr Murren in der Wüste hält ihn nicht ab, ihnen allen das verheißene Land, gelobte Land zu zeigen, den Weg zu weisen und ihnen einen Platz im Leben zu schenken. Und schließlich bündelt er all seine Liebe in seinem Sohn, Jesus Christus, und erträgt es, dass auch diese Liebe gekreuzigt wird. All dies klingt wie ein Totalverlust, würde man finanzpolitisch sagen. Es klingt wie ein Totalverlust. Wäre da nicht Ostern? Wäre da nicht Ostern die große Triumphkarte des Lebens, die Gott dann zieht und die eine weitere Fülle an Liebe und an Hingabe freisetzt? Gott scheut kein Risiko. Und seit Ostern ahnen wir, dass er es auch deshalb nicht scheut, weil hohes Risiko immer auch mit hoher Ertragserwartung einhergeht. Hohes Risiko geht mit hoher Ertragserwartung einher. Da geht was im Leben. Da geht wirklich was im Leben. Wer alles einsetzt, hat auch die Chance, alles zu gewinnen. Doch wo wir Menschen den Totalverlust fürchten müssen und deshalb vorsichtig sind, da weiß Gott um seine Liebe, die Ostern ermöglicht. Und das ist eine kraftvolle Liebe. Und das heißt, unterm Strich ist das Risiko doch total überschaubar. Denn die Hingabe, um die es hier geht, richtet sich auf einen liebenden Gott, der alles dafür einsetzt, damit Leben bewahrt wird und Leben bestehen bleibt. Es geht also um Hingabe und nicht um Abgabe. Es geht um die Hingabe, die das vermeintliche Risiko eingeht, auf ganzer Ebene enttäuscht zu werden und die gleichzeitig ahnt, dass genau das nicht der Fall sein wird. Das wird nicht passieren. Denn Ostern nährt diese Ahnung. Wie könnte angesichts des leeren Grabes das Leben enttäuscht werden? Wie könnte angesichts des leeren Grabes das Leben enttäuscht werden? Abgabe und Hingabe, diesen Unterschied erklärt Jesus also seinen Jüngern und gleichzeitig macht er ihnen deutlich, dass sie die Hingabe nicht fürchten müssen. Ist dies doch eine Hingabe in die Liebe hinein, mit der Himmel und Erde durchwoben sind. Das innerste Wesen der Hingabe ist eben doch die Liebe. Und ja, beide erscheinen in unserer Welt bisweilen als Schwäche Jesu. Aber unterm Strich sind gerade dies wundervolle Schwächen, weil sie Hoffnung nähren. Denn es sind Schwächen, die sich an der Logik des Lebens und sogar an der Logik des ewigen Lebens orientieren und daraus gespeist werden. Und diese Liebe, diese Hingabe, das ist doch alles ein Risiko wert, oder? Wer eben dieses Risiko noch einmal vermeintlich neu leben wird, für den oder die habe ich am Ausgang ein Gebet hingelegt von Ignatius von Loyola, dem Gründer der Jesuiten. Es ist ein Hingabegebet. Sehr deutlich, sehr kraftvoll, ein Risiko vielleicht, aber seht und betet selbst. Wir haben einen Moment der Stille.